Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, tief verborgen unter alten Gemäuern hat sich die Kammer des Schreckens geöffnet und ein Basilisk steigt durch geheime Verbindungen hinauf, streift durch die langen Korridore der Schule und versetzt Lehrer wie Schüler in Angst und Schrecken. So kann man es im zweiten Band der Harry Potter-Reihe nachlesen. Vielleicht kennen Sie es. Wer dem Basilisken, dieser monströsen Riesenechsenschlange, auch genannt der Schrecken Hogwarts, begegnet und ihm in die Augen schaut, erstarrt augenblicklich und fällt in einen todesähnlichen Lähmungszustand. Und auch wenn der Basilisk dem Reich der mittelalterlichen Fabelwesen und modernen Jugendliteratur entsprungen ist und ganz sicher nicht zum adventlichen Inventar gehört, der Predigttext, der uns am zweiten Advent zugemutet wird und den wir eben in der Lesung gehört haben, erzählt im Kern nichts anderes. Die Kammer des Schreckens ist geöffnet und ihre Schreckgestalten kommen aus der Tiefe hervor, strecken sich in die Höhe, bringen den Himmel ins Wanken, das Meer in Wallung. Vor allem aber lassen sie die Menschen vor Schreck erstarren und versetzen sie in eine lähmende Angst. Es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden werden die Völker bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Einen frohen Advent. Kein Wunder, dass man wegblicken möchte. Wenigstens in dieser adventlich-vorweihlichen Zeit will ich den Schrecken der Zeit doch nicht ins Auge schauen. Ich möchte mir jetzt nicht ausmalen, wie die Welt aussieht, wenn es 2, 3, 4,5 Grad wärmer wird und warum die Nationen auf der Weltklimakonferenz in Madrid trotzdem in Lähmung verharren. Ich will nicht daran denken, was es für unsere Zukunft bedeutet, dass in aller Welt zu oft verantwortungslose Blender an die Macht kommen und etwas kleinformatiger. Ich will mir jetzt auch nicht vorstellen müssen, was passiert, wenn die GroKo zerbricht oder wenn sie einfach so weitermacht. Manchmal muss es doch erlaubt sein, wegzublicken, um nicht zu erstarren. Also schließe ich die Türen. Ich erzünde die Adventskerzen und setze mich, wenn möglich, mit Menschen zusammen, die mir gut tun. Vielleicht sind Kinder dabei. Und wenn ich ein Christ bin, dann hänge ich einen Weihnachtsstern an das Fenster und ich singe am ersten Advent, mach hoch die Tür und stelle mir diesen sanftmütigen König vor, der da besungen wird und verstehe, dass es darum geht, einfach mein Herz zu öffnen für die heilvolle Gegenwart Gottes in meinem kleinen Leben. Und irgendwann baue ich mit anderen zusammen dann vielleicht die Krippe auf. Ganz sicher ohne Riesenschlange, aber mit freundlichen Tieren, mit Ochs und Esel, deren Anblick mich beruhigt. Liebe Gemeinde, die Väter und Mütter der Kirche haben den Adventssonntagen verschiedene Akzente gegeben. Dazu gehört auch die Besinnung auf uns selbst, auf unser konkretes, persönliches Leben, auf unsere kleine Welt, auf unser Herz. Aber sie wussten auch, dass man das auf Dauer nicht voneinander trennen kann. Unser Herz und seine Sehnsucht nach etwas Frieden und Glück und die Welt da draußen. Das mussten schon Generationen vor uns Menschen immer wieder erfahren, manchmal so schmerzlich, besonders die Menschen der Kriegsgeneration. Sie wollten doch auch nur ihr Leben leben, die Jugend genießen, arbeiten, eine Familie gründen. Und dann gerieten Himmel und Erde ins Wanken. Der Krieg schüttelte das Leben durcheinander und manchmal verschlang er es. Seit einiger Zeit merken wir wohl noch viel dringlicher als zuvor, dass das, was da draußen vor sich geht, auch vor den Türen unseres persönlichen Lebens, keinen Halt macht. Gerade die Jüngeren haben das jetzt ein für alle Mal gemerkt und sie lassen sich darüber nicht mehr beruhigen. Die Kinder, die heute geboren werden und aufwachsen, werden persönlich zutiefst betroffen sein von dem, was sich heute vor uns aufbaut. Aber, liebe Gemeinde, dieser zweite Advent will uns nicht aus unseren adventlich geschmückten Wohnungen mit Gewalt herauszerren, um uns dann der Schreckensangst zu überlassen. Nein, er nimmt die Welt in den Blick, um sie nicht dem Schrecken preiszugeben. Und er schenkt uns dazu ein Bild, das uns aus der Angststarre lösen will. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Durch das Gewölk der Zeit, die Wirren und das Wanken des Himmels bricht ein Antlitz durch, das Antlitz eines Menschensohnes. Und dieses Antlitz trägt die Züge Jesu. Was für ein Gegensatz. Auf der einen Seite wird er als Kind geboren, ohnmächtig und klein in einem Winkel dieser Welt. Und auch daran denken wir in dieser Adventszeit. Von unten her hat er die Herzen geöffnet und weich gemacht, indem er die Menschen spüren ließ, Gott macht sich so klein, wie es nur geht, nur um dir nahe zu kommen. Niemand hatte dieses Kind auf der Rechnung, aber von ihm geht bis heute ein untergründiger, warmer Strom aus, der etwas in uns verändern kann, wenn wir es zulassen. Aber was wäre das für ein Gott, der bloß unsere Herzensangelegenheit ist, unsere Privatsache, der nur dein Herz wärmt, die Welt aber sich selbst überlässt. Und deshalb wird uns nun auf der anderen Seite sein Bild ganz, ganz groß in den Himmel gezeichnet. Und das heißt, er ist nicht nur Erinnerung zur Weihnachtszeit, sondern er hat eine Zukunft. Und er wird noch einmal eine Rolle für diese Welt spielen, eine neue Rolle, eine große Rolle, eine Rolle von oben her. Und das Wort dafür ist Menschensohn. Das Bild eines Menschen, der durch den erschütterten Himmel auf uns zukommt. Wir haben keine Vorstellung davon, was das genau bedeutet, aber wir haben dieses Bild. Das ist der Horizont, der auf uns zukommt. Da, wo die Wellen hochschlagen, da ist der Menschensohn Gottes, seine helfenden, seine heilenden Kräfte zu uns unterwegs. Dieses Menschenantlitz Gottes lässt uns den Blick heben und weckt die Zuversicht, wo die Gefahr ist. Da wächst das Rettende auch, so wie es Hölderlin dichtet. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Liebe Gemeinde, was könnte das für eine Erlösung sein, den Blick zu heben und diesen erhobenen Blick zu einer Lebenshaltung zu machen? Wie oft laufen wir am Tag mit gebeugten Schultern und gesenktem Blick durch die Gegend, weil unser Kopf voll ist mit Gedanken an den Alltag, an die Anforderungen, die großen und kleinen Sorgen. Und auch, weil wir uns durch dieses Leben und alles, was darin geschieht, so sehr einschüchtern lassen. Wer sich aufrichtet, schafft sich Raum. Er schafft sich Luft und Freiheit. Wer seinen Blick hebt, lässt die Angst eben nicht über sich herrschen. Wer seinen Blick hebt, sieht über das hinaus, was ihn zu verschlingen droht. Liebe Gemeinde, jeder und jede von uns hat die Kraft, den Blick zu erheben. Denn wir können uns anschließen an diesen Wärmestrom Jesu und seine Liebe zu uns. Wenn wir ein Kind taufen, wie wir es eben getan haben, tun wir nichts anderes. Im Wasser der Taufe verbinden wir ihn mit diesem Kraft- und Wärmestrom Gottes, dieser Quelle. Und wir können uns immer wieder neu mit ihr verbinden. Nicht, um uns ins Private zurückzuziehen, sondern um uns aufzurichten und mit dieser Muthaltung der Welt zu begegnen. Um mehr zu sehen als nur Unheil und Trauerspiel. Der sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selbst, dass der Sommer schon nahe ist und so auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Es ist eigentümlich, dass Jesus in das apokalyptische Szenario des wankenden Himmels und des brausenden Meeres ein zweites, ganz anderes Bild hineinzeichnet. Das Bild eines blühenden Feigenbaums. Inmitten der Bedrohungen und Abbrüche wachsen Blätter und Blüten. Zeichen dafür, dass Gott diese Welt nicht aufgegeben hat, sondern dass er an seinem Reich baut. Den Blick heben bedeutet auch, aufmerksam zu werden für diese Zeichen der Blüte. Wir sehen etwa den Ernst der Lage, was die Zerstörung unserer Umwelt und den Verbrauch unserer Ressourcen angeht. Aber es wachsen zarte Blüten am Feigenbaum, denn Menschen fangen auch an zu verstehen und sich umzuorientieren und beginnen, andere Quellen für ihr Glück und ihre Zufriedenheit zu finden als bloß Wachstum und Wohlstand. Viele begreifen es. Und wenn in einer Situation, in der der Friede und die Demokratie auf vielfache Weise von innen und außen bedroht erscheinen, sich dennoch Menschen zusammenfinden, um sich gerade für diesen Frieden und den Wert der Demokratie auch einzusetzen, dafür zu streiten, dann ist das mehr als ein kostbares, frisches Blatt am Feigenbaum. Und ebenso ist es ein frisches Knospen am totgeglaubten Stamm des Glaubens, wenn trotz Mitgliederschwund der Kirchen und des Traditionsabbruches Menschen die Quelle des Glaubens wieder ganz neu für sich erschließen können. Und das geschieht. Und damit eine Ressource der Hoffnung für viele andere öffnen. Und es gibt noch so viel mehr dieser Blüten und Blätter. Sind wir noch in der Lage, das zu sehen durch alle vermeintlichen und tatsächlichen Katastrophen hindurch? Jede Erschütterung, jeder Riss im Alten, der uns manchmal so wehtut, kann auch zu einem Raum, zu einem Spalt für das Neue, das Grün werden, wenn wir es den Kräften Gottes überlassen und nicht alles selber im Griff haben wollen. Als Christ in unserer Zeit zu leben, sollte auch heißen, die Fixierung auf das Negative zu durchbrechen und das Aufblicken einzuüben, immer wieder aufblicken. Und so ein Zeuge dafür zu werden, dass es mehr gibt als das, was wir mit dem gesenkten Blick der Angst zu fassen bekommen. An den Blüten und grünen Blättern des Feigenbaumes erkennen wir die Umrisse von etwas ganz Neuem, einer neuen Welt. Und damit das, worauf es in dieser neuen Welt ankommt. Liebe Gemeinde, die meisten von uns, geben wir es zu, sind Profiteure der alten Welt. Aber diese alte Welt, an die wir uns so sehr klammern, ist für Milliarden von Menschen und Kreaturen, für so große Teile der Schöpfung, keine gute Welt. Sie kann und sie wird nicht so bleiben können, wenn es denn wahr ist, dass Gott sein Reich baut. Unser Geschlecht, und mit biblischer Sprache zu sprechen, unsere Generation ist dabei besonders herausgefordert, in dem, was in all den Turbulenzen auch auszuhalten und zu verkraften ist, nicht nur ein Abbruch und Ende zu sehen, sondern das Neue zu erkennen. Denn darin ist er auf dem Weg zu uns, auch zu unserer Zeit. Wir können es nicht verschieben. So wie es Christus zu allen Generationen gesagt hat, so auch zu uns. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.